Hat sich jemand schon mal von Ihnen mit der Bundestheologie beschäftigt? Und ich gebe zu, dass ich damals gedacht habe, was um Himmels Willen soll denn das sein? Und ich habe auch lange mich davor gedrückt, weil ich es einfach nicht für so relevant gehalten habe. Es gibt ja viel interessantere Sachen in der Bibel. Allerdings, wir haben uns ja mit Mose beschäftigt und da ist ja einer der Bünde. Und deswegen habe ich gesagt, das ist so abwegig ja doch nicht. Und vielleicht ist es ja ganz interessant und deswegen beschäftigen wir uns jetzt im Juli mal mit den verschiedenen Bünden, mit Gott im Bunde. Heute geht es um Noah, das ist einfach. Wer weiß denn, wie viele und welche Bünde es in der Bibel gibt? Haha. Hätte man mich aber vor nicht allzu langer Zeit auch noch eiskalt erwischt. Es gibt Noah, es gibt Abraham, es gibt Moses und es gibt Jesus. Das passt gut auf die 4 Predigtsonntage von uns im Juli. Das Thema Bund, warum ist das so wichtig? Weil es nochmal eine besondere Seite der Beziehung zwischen Gott und den Menschen hervorhebt. Das Wort Bund im hebräischen Berit, im griechischen Diatheke, ist damals wahnsinnig wichtig gewesen. Ich weiß nicht, wie wichtig Verträge in unserem Alltag sind. Ich denke, in aller Regel ist es ganz gut, dass es sie gibt. Das Spannende finde ich, dass es nicht nur zwischen gleichberechtigten Partnern geschlossen werden kann. Das ist klar, ja. Sondern dass es auch zwischen völlig ungleichen Partnern geschlossen werden kann. Und dass es dann eindeutig eine Wertschätzung des niedrigeren Partners ist, weil der Mächtigere ihm einen Vertrauensvorschuss gibt und ein Stück weit auf seine Rechte verzichtet. Interessant, und da kommen wir heute besonders dran, ein Bund, ein Vertrag beendet Feindschaft und schafft Solidarität. Das werden wir heute nochmal sehr im Einzelnen anschauen. Und er kann an Bedingungen geknüpft sein. So viel vorneweg, aber jetzt zu dem ersten Bund von Gott und Noah. Das Spannende ist, wer ist denn hier Bündnispartner? Nicht nur Gott und Noah, sondern da habe ich auch geschaut. Es heißt in der Bibel, ich schließe meinen Bund, sagt Gott, mit euch und mit euren Nachkommen und auch mit allen Tieren, die bei euch in der Arche waren und künftig mit euch auf der Erde leben, den Vögeln, den Landtieren und allen kriechenden Tieren. Das ist ziemlich bemerkenswert, finde ich. Ich habe es gleich 2-3 Mal gelesen. Steht das denn wirklich da? Aber ja. Gott schließt einen Bund mit Noah und mit seinen Mitmenschen und Nachkommen und mit den Tieren. Was machen wir jetzt denn damit? Also, ich möchte einmal bei Gott anfangen. Ich habe ja gesagt, ein Vertrag, ein Bund kann auch zwischen ungleichen Partnern geschlossen werden. Und das ist hier der Fall. Gott schränkt sich selber ein. Seine Allmacht und auch ein Stück weit seine Berechtigung, sein eigenes Recht. Was war geschehen? Wir kennen alle die Geschichte der Menschheit am Anfang. Gott schafft die Erde und die Menschen als Gegenüber voller Liebe und Kreativität. Er baut ihnen einen Lebensraum, setzt sie hinein und sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Wir wissen auch, dass der erste Versuch in die Hose gegangen ist, weil Adam und Eva das Vertrauen zu Gott gebrochen haben und eigene Wege gehen wollten, ihren eigenen Dickkopf durchsetzen und aus der ursprünglichen Gemeinschaft und Harmonie raus mussten. Aus dem Garten Eden, sinnbildlich gesprochen, aus dieser direkten Verbindung mit Gott, aus dem Paradies. Das ist das erste Mal, dass Gott enttäuscht wurde. Ich weiß nicht, ob das zu menschlich ist, wenn man sagt, so hat er sich das nicht vorgestellt. Ich glaube, Gott hat die Menschen geschaffen als Gegenüber, damit er jemand hat, den er lieben kann und von dem er zurückgeliebt ist, mit dem er in Gemeinschaft leben kann. Erster Versuch gescheitert und Gott macht weiter. Voller Liebe trotzdem. Als Adam und Eva sich beschweren, wir sind doch nackt, macht er ihnen Kleidung aus Fellen. Süß, oder? Aber das ist Ausdruck seiner Liebe. Er wirft sie zwar aus dem Paradies, aber er lässt sie weiterleben. Es geht weiter bei Kain. Noch schlimmer trifft es Gott, als der erste Mord passiert. Und auch hier ist Gott in dem Sinne nicht gerecht, dass er Kain weiterleben lässt. Und als Kain sagt, deine Strafe, dass ich jetzt umherziehen muss und keine Heimat mehr habe, das ist zu stark für mich, beschützt Gott den Kain mit dem sogenannten Kainsmal. Kain bekommt ein Zeichen des besonderen Schutzes Gottes, obwohl er ja der Böse ist. Wieder einmal gibt Gott nach, ist gnädig und barmherzig, sagt, wir versuchen es noch einmal. Aber leider verschlimmert sich die Geschichte. Die Menschen vermehren sich, sind fruchtbar, aber sie machen sich die Erde nicht untertan, sie beuten sie aus. Und sie achten und wertschätzen sich nicht gegenseitig, sondern sie betrügen sich, nutzen sich aus, sind böse gegenseitig. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Und jetzt finde ich es interessant, da ist das erste Mal, dass es in der Bibel heißt, Gott bereute, dass er die Menschen geschaffen hat. Ja? Wenn wir dran denken, am Anfang voller Begeisterung und Zufriedenheit, es ist alles sehr gut, ja? Auch noch nachdem er die Menschen geschaffen hat. Auch noch nach der ersten Enttäuschung, nach der zweiten Enttäuschung. Aber irgendwann reicht es ihm auch. Am Menschen ist überhaupt nichts Gutes und das heißt, er bereute es, dass er sie geschaffen hat. Ganz ehrlich, wenn wir mal die Menschheit so als Ganzes anschauen, auch über die Jahrhunderte hinweg, ein bisschen nachvollziehen können wir es, oder? Und das Gott ist dann das erste Mal, dass er auch Konsequenzen durchsetzt. Auch das kann ich ihm nicht verdenken, oder? Wenn wir irgendwas machen und es funktioniert nicht, dann werfen wir es weg und versuchen es nochmal. Die Sünde und Bosheit der Menschen ist so groß, dass Gott, ich will nicht sagen, der Kragen platzt, weil das wäre zu menschlich gedacht, aber dass Gott es nicht mehr mit ansehen kann, nicht nur wie sie gegen ihn sie eingestellt sind, sondern vor allem auch, wie sie untereinander umgehen. Und er schickt die Sintflut. Nun kann man lange drüber diskutieren, ob das wieder gerecht ist, dass wirklich alles und jeder und auch die Unbeteiligten, vielleicht auch sogar die netten Menschen und jede Menge Tiere mit der Sintflut ausgelöscht werden. Kann man diskutieren, das wollen wir aber jetzt nicht machen. Weil wir wollen schon wieder einen Blick weiter gehen, sehen. Gott löscht ja nicht die ganze Menschheit aus, sondern er sucht stellvertretend einen Gerechten, wie es heißt, das heißt einen Menschen, der mit ihm in Beziehung gelebt hat, der gefragt hat, was er will, nämlich Noah, seine Frau, seine Söhne und seine Schwiegertöchter. Ihr wisst es, auch die Tiere überleben in der Arche. Und jetzt ist dann das Spannende, der Bund. Und ich finde das interessant, wie Gott hier auch beschrieben wird, als ein lebendiges Wesen, nicht als eine unveränderliche Größe, die halt über allem schwebt, sondern Gott bereut, dass er die Menschen gemacht hat, aber als er sieht, jetzt sind alle weg bis auf Noah, Noah macht einen Altar und opfert ihm und stärkt so wieder die Beziehung, da klopft Gottes Vaterherz ganz laut auf und er sagt, ich will in Zukunft die Erde nicht mehr vernichten. Nein, im Gegenteil, ich will mit Noah und seinen Mitmenschen nachkommen und mit den Tieren, die überlebt haben, einen Bund schließen. Das heißt, Gott schränkt sich hier ein. Er hätte nicht nur die Macht, sondern er hätte auch jede Berechtigung, Mensch und Tier auszulöschen. Er hat sie ja gemacht. Das ist sein Eigentum. Und es funktioniert nicht so, wie er es sich vorgestellt hat, wenn man mal diese maschinellen Begriffe des Funktionierens hier gebrauchen darf. Gott ist kein Despot, kein Diktator, der nur nach seinem Willen lebt, der ja sicher gut und gerecht wäre. Sondern Gott beschränkt sich freiwillig. Er bindet sich selber an den Schutz von Mensch und Tier. Das finde ich das Interessante daran. Und das Zeichen des Schutzes, das kennen wir alle. Das ist der Bund, den ich für alle Zeiten mit euch und mit allen lebendigen Wesen bei euch schließe. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Er ist der sichtbare Garant für die Zusage, die ich dieser Erde mache. Das mit den lebendigen Wesen, mit dem Mensch und Tier, ist übrigens nicht nur ein Schreibfehler. 3 bis 4 Mal kommt das in dem kurzen Abschnitt vor. Also es ist nicht so, dass da irgendeiner beim Abschreiben hat gedacht, ah ja, Menschen ist nett, wir nehmen noch die Tiere rein, ja? Peter gab es damals noch nicht. Das ist wirklich eine Sache, die Gott so wichtig war, und das zeigt uns auch den Wert der ganzen Schöpfung. Und er setzt ein Zeichen. Und das Spannende ist, das Zeichen ist einmal für uns. Wenn wir einen Regenbogen sehen, dann dürfen wir daran denken, Gott hat sich mit uns verbündet, hat einen Vertrag mit uns geschlossen. Dann dürfen wir daran denken, eigentlich haben wir auch das verdient, was die Zeitgenossen von Noah verdient haben. Eine Sintflut, jederzeit. Aber Gott ist so gnädig und liebevoll, dass er uns dieses Zeichen gibt. Nach jedem Regen, wenn Sonne kommt, gibt es einen Regenbogen. Aber das Spannendere ist, dass Gott auch, und auch das steht wiederholt in diesem Text. Wir haben ja auch, oder ich sage immer wieder, der Hebräer denkt in Wiederholungen. Der verfestigt das. Es steht hier mehrmals drin, dass Gott dieses Zeichen, diesen Regenbogen auch für sich als Erinnerung schickt. Und das finde ich spannend. Moment mal, der große, allmächtige Gott, muss sich selber an seine Gnade erinnern? Ich finde auch das bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft haben wir doch ein Gottesbild. Gott ist der allmächtige Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der irgendwo da oben ist, völlig losgelöst, völlig abgehoben. Aber so ist er nicht. Wenn wir in der Bibel lesen, dann ist Gott ein lebendiges Wesen, was auch denkt und fühlt. Was verletzt werden kann, was zornig wird, was traurig wird, was sich freuen kann, was Liebe empfinden kann. Und das finde ich bemerkenswert. Und das ist auch was ich mir aus dieser Noah-Geschichte mitnehmen möchte. Auch das, was wir Menschen hier unten tun, lässt Gott nicht kalt. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir da Gott wieder ins rechte Licht setzen. Natürlich ist Gott kein Mensch. Aber es ist ein denkendes, fühlendes Wesen. Und ich sag's mal ein bisschen salopp, zu vermeiden, dass er, wenn er sich wieder mal berechtigterweise über die Menschen ärgert und zornig wird, dann an den Regenbogen denkt und sagt, Moment, ich habe den Menschen und mir selber vertraglich zugesichert, ich werde sie nicht auslöschen. Das habe ich einmal gemacht. Ich werde es nicht mehr tun. Wir haben sein Zeichen. Und das Spannende ist, das habe ich in einer Auslegung gefunden, der Bogen ist eigentlich das Zeichen des Krieges, ja? Pfeil und Bogen, kennt jeder. Und dieser Bogen, dieses Kriegssymbol, wird im Regenbogen zu einem Friedenssymbol. Man kann den Faden jetzt, das Symbol weiterspinnen und sagen, der Regenbogen verbindet, das ist wie eine Brücke, die Abgründe überbrückt, überspannt. Man könnte physikalisch herangehen und sagen, Regenbogen entsteht ja dadurch, dass das Licht sich in den Regentropfen bricht, in seine Grundfarben, ist alles interessant. Aber ich finde einen Regenbogen faszinierend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das überhaupt noch wahrnimmst. Wenn ich dabei habe, dann mache ich von jedem Regenbogen ein Foto. Oder versuche wenigstens mir kurz mal anzuschauen und denken, wow, das ist das Zeichen von Gott und seinem Bund mit uns Menschen. Da lade ich dich dazu ein, sich immer, wenn du einen Regenbogen siehst, dich daran zu erinnern, eigentlich haben wir die Sintflut verdient. Ich weiß nicht, ob du so weit gehst und sagst, ja, jetzt wäre mal langsam wieder Zeit da, oder? Könnte mal wieder jemand aufräumen, mal durchspülen. Aber Gott hat gesagt, ich werde diese Erde nicht noch einmal bestrafen. Was bedeutet das für uns? Der Herr sagte zu sich selbst, ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen, nur weil die Menschen so schlecht sind. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten, wie ich es getan habe. Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich finde diese Argumentation so beeindruckend. Das kommt bei Luther noch ein bisschen besser raus als hier in der Basisbibel. Das heißt, ich will die Erde nicht mehr zerstören, denn das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Ich will sie nicht mehr zerstören, weil die Menschen einfach von Grund auf böse sind. Das ist keine menschliche Logik, oder? Da wäre ja eigentlich die Logik, diese Menschen, die sind kaputt. Die sind nicht so, wie ich sie mir gedacht habe. Den kann ich das tausendmal sagen und sie machen es nicht. Den kann ich Liebe vorleben und sie geben es nicht weiter, ja? Den kann ich sinnvolle Regeln geben und sie halten sich nicht dran. Da kann ich direkt mit ihnen reden und es ist ihnen egal. Ich kann meinen eigenen Sohn schicken, der ihnen vorlebt, wie ich mir menschliches Leben voller Liebe und Vergebung vorstelle. Und es ist ihnen egal. Also Gott hätte den Grund. Aber er sagt, nein, diese Menschen sind so kaputt, deshalb werde ich sie nicht mehr vernichten. Da tut sich unser logischer Verstand ein bisschen schwierig, oder? Aber das ist Gottes Logik. Wir Menschen sind verloren. Und Gott hat sich alle Mühe gegeben. Und er sagt aber, weil sie so verloren sind, will ich sie nicht noch einmal vernichten. Schutz und Sicherheit. Und hier sind wir wieder bei dem Bund. Zumindest erstmal auf Gottes Seite. Zur menschlichen Seite kommen wir dann noch. Gott sichert uns vertraglich seinen Schutz zu. Ja? Man könnte einen bekannten Werbeslogan abändern, Schutz und Sicherheit im Zeichen des Bogens. Gott sagt uns nach jedem Unwetter im Sonnenschein wieder neu, hey, ich verbünde mich mit dir, ich garantiere dir meinen Schutz. Klammer auf, da kann man natürlich dann auch fragen, nach welches Weltbild und Menschheitsgeschichtenverständnis Leute haben, die sich selber die letzte Generation nennen. Das hätte ich für total vermessen. Wenn Gott selber verspricht, hey, solange die Erde besteht, werden die Jahreszeiten nicht aufhören. Ja? Wird sich der Wachstumsrhythmus weiterentwickeln. Und wenn er uns durch sein Wort und mit dem Zeichen des Regenbogens zusichert, ich werde euch beschützen. Und nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Wie kann ich dann sagen, so, jetzt ist aus. Jetzt machen wir uns halt selber kaputt. Und mit Verlaub, wie oft hat die Menschheit schon versucht, sich selber kaputt zu machen? Da könnt ihr einfach mal im Geschichtsbuch blättern. Gott er wird die Erde irgendwann mal beenden und eine neue schaffen. Das ist auch klar. Aber den Zeitpunkt weiß er. Und das ist dann auch keine Rache, sondern eine Neuschöpfung. Das ist ein eigenes Thema. Gott verspricht uns, hey, ich werde mich nicht mehr an euch rächen. Ich werde euch Menschen und die ganze Erde nicht zerstören. Ich garantiere euch meinen Fortbestand, meinen Schutz für euren Fortbestand. Wir haben auch gehört am Anfang, ein Vertrag, ein Bund, ein Bündnis kann an Bedingungen geknüpft sein. Und das ist auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du jemals von den sogenannten noachitischen Geboten gehört hast. Zwei von denen stehen tatsächlich so hier drin. Die anderen werden vor allem in der jüdischen Tradition dazu gedacht. Die sogenannten noachitischen Gebote sind einfache Lebensregeln, die zum Gelingen von Beziehungen, vor allem zwischen Gott und Menschen, aber auch zwischen Menschen untereinander helfen sollen. Was steht da drin? Ach, ich habe es hier auch noch geschrieben. Fleischkonsum ist übrigens auch eine Folge des Regenbogens. Ich weiß nicht, mir ist es deswegen sehr sympathisch. Kein Vegetarier kann sich auf die Bibel berufen. Nein, tatsächlich, es ist so. In der ersten Schöpfung, ja, nach Gott, dem alles Gott wohlgeordnet geschaffen hat, gibt er jedem auch seine Speise. Und da steht auch drin, der Mensch ist ein Pflanzenfresser. Könnt ihr nachlesen im ersten Kapitel der Bibel. Das ändert sich aber nach der Sintflut. Das ist auch so ein kleines Detail mit einer großen Auswirkung. Nach der Sintflut in diesem neuen Bund wiederholt Gott den Schöpfungsauftrag. Füllet die Erde, ich segne euch, macht sie euch untertan. Und dann heißt ausdrücklich, er gab ihnen nicht nur Pflanzen, sondern auch die Tiere als Nahrung. Und jetzt, soweit ist es klar und gut, oder? Das ist schon eine gute Nachricht. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil ein Teil dieser Gebote heißt nämlich, du sollst kein Blut essen. Jetzt müssen wir ein bisschen ausholen ins Alte Testament, in das Verständnis da. Das heißt, du sollst kein Blut essen, denn im Blut ist das Leben. Das ist uns, die wir vielleicht gern Blutwurst oder Pressack essen, ein Steak Medium und so weiter, total fremd. Aber im Alten Testament, und für Juden ist das heute so, der Verzehr von Blut, das ist ein No-Go. Deswegen ist ja auch die Diskussion mit dem Schächten, ja, die Art, wie wir schlachten, entspricht nicht den Regeln des Alten Testamentes. Da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Was wir verstehen müssen, dass damals im Denken völlig klar war, das Leben steckt im Blut und wir sollen nicht das Leben von anderen essen. Wir kriegen zwar das Fleisch, aber nicht das Blut. Das ist die eine Regel. Die andere Regel der noachitischen Gebote, du sollst keinen Götzendienst machen, du sollst keine Unzucht treiben und eben der Verzehr von Blut bzw. unsachgemäß geschlachteten Tieren. Was hat das jetzt für uns für eine Auswirkung? Das ist jetzt ein bisschen die schwierige Frage. Nun ja, zum einen wird diese noachitischen Gebote aufgegriffen im Neuen Testament im Apostelkonzil. Wir springen zu Paulus und Petrus und den Schwierigkeiten des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Da hatten wir nämlich dieses Problem wieder. Da hatten wir die Judenchristen, für die völlig klar war, wir essen nur koscher geschlachtetes Fleisch, wir halten uns an die Gebote und wir verzehren kein Blut. Und dann hatten wir die Heidenchristen, die Griechen, ja, Gyros und so weiter, lecker, die haben Blut gegessen. Das war für die überhaupt kein Thema. Und da hat man diese Regel wieder aufgenommen als Minimalkonsens, damit man sagen konnte, hey, wir sind jetzt eine Einheit in Christus und ihr dürft bedenkenlos miteinander essen. Dass wir keinen Götzendienst machen, sowieso. Unzucht leuchtet auch den meisten ein. Und also bitte, liebe Heidenchristen, haltet euch halt an die Sache mit dem Blut. Das machen wir nicht mehr. Aber das ist ein ganz anderes Problem. Ich habe bis heute noch mir von niemand begründet sagen lassen können, warum wir getrost Blutwurst essen können, wenn man sie mag. Also ich mag sie zum Beispiel nicht, aber wir essen alle nicht koscher geschlachtetes Fleisch. Okay, jetzt haben wir diese Gebote und halten uns zum Teil zumindest nicht dran. Und Gott hält sich aber trotzdem an seinen Bund. Und ich sag mal ein bisschen salopp, die Sache mit dem Blut ist auch gar nicht so wichtig. Viel schlimmer ist der Rest. Viel schlimmer sind die Gebote, die wir nachvollziehen können und uns trotzdem nicht dran halten. Das erste Gebot, das war damals so noch nicht formuliert, aber es, die Ausleger, die jüdischen Ausleger vor allem sind sich klar, das wusste damals, zur Zeit Noahs, noch jeder, dass es einen Gott gibt und dass er über allem steht. Da haben sich die Menschen damals nicht dran gehalten und wir uns oft heute auch nicht. Natürlich beten wir in unseren Kreisen jetzt keine anderen Götter an, aber wie oft sinkt Gott in der Prioritätenliste? Und ich glaube, da sind wir eher bei den Kernproblemen. Oder der Umgang miteinander. Das, was damals vor Noah schon das Problem war, dass wir uns gegenseitig ständig an den Karren fahren und übervorteilen. Ehrlich gesagt, da hat sich nicht viel dran geändert, oder? Wir wissen alle, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist das Alltag? Leben wir das? Ich glaube, das ist eher der Punkt. Und trotzdem, und da bewundere ich jetzt auch Gott, hält er sich an seinen Bund. Trotzdem wir unsere Vertragsseite immer wieder brechen können. Und du hast ja gesagt, eigentlich müsste das Konsequenzen haben. Gott hat die Höchststrafe, die Vernichtung, selbst freiwillig ausgeschlossen. Er hat gesagt, okay, ich werde diese Erde nicht mehr zerstören. Ich werde keine Sintflut mehr schicken. Im Gegenteil, er hat seinen Sohn geschickt, weil Gott gemerkt hat, diese Menschen schaffen es nicht. Bei allen Bemühungen, die ich mir gebe, bei aller Liebe, die ich ihnen zeige, durch Gebote, durch gut Zureden, durch Jesus als Vorbild, sie schaffen es nicht. Ich werde die Konsequenzen dieses Vertragsbruchs selber auf mich nehmen. Und das hat er in Jesus getan. Da schließt sich dann der Kreis. Gott verbündet sich mit uns. Und das ist das eigentlich Interessante an dieser Bundestheologie. Wir wissen, dass Gott der allmächtige Schöpfer ist. Wir wissen, dass wir Menschen es nicht schaffen. Aber ich finde es bemerkenswert, dass Gott mindestens 4-mal einen Anlauf unternimmt, um einen Vertrag mit uns Menschen zu schließen. Und das erste Beispiel, das wir hier haben, ist Noah. Wir sind nicht besser als die Menschen, die zur Zeit von Noah gelebt haben. Vielleicht wünschen wir uns, so zu sein wie Noah. Nah dran an Gott, an ihm orientiert und von ihm beschützt. Ich denke, da ist Noah auch ein Vorbild. Gott rettet ihn. In Jesus rettet Gott uns alle. Und er gibt uns dieses wunderschöne Zeichen, diesen Bogen, den Regenbogen, dass wir uns daran erinnern, Gott hat sich mit uns verbündet. Wir haben es am Anfang gehört, ein Bund, der beendet Feindschaft und schafft Solidarität. Durch diesen Bund beendet Gott die Feindschaft zwischen ihm und den Menschen, obwohl er weiß, dass wir längst nicht so sind wie er. Und Gott gibt zum ersten Mal Regeln, die das Zusammenleben zu ihm und untereinander leiten, begünstigen sollen. Was kannst du mitnehmen? Einmal das Bild des Regenbogens. Da lade ich dich wirklich dazu ein, wenn du einen siehst, halt kurz ein und bete zu Gott und danke ihm, dass er sich mit uns verbündet hat. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Aber das finde ich trotzdem einfach wunderschön. Das Nächste, der ewige Gott verbündet sich mit den vergänglichen Menschen und gibt damals wirklich mit dem Regenbogen als Siegel, ich bin bei dir. Das, was das Wesen, der Name von Gott ist. Das zweite, Gott übernimmt Verantwortung für seine Schöpfung. Er wirft sie nicht einfach weg, sondern sagt, ey, ich binde mich an diese gefallene Schöpfung. Ich gebe sie nicht auf. Und ebenso soll der Mensch Verantwortung für die Schöpfung, für seine Mitmenschen und für die Beziehung zu Gott übernehmen. Und das dritte, immer wenn du einen Regenbogen siehst, denke daran, dass Gott dich liebt. Amen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, du bist so voller Gnade und Liebe, dass wir da oft nur staunen können. Du hättest so viel Grund, uns Menschen zu vernichten und tust es trotzdem nicht. Danke, dass du dich vertraglich daran gebunden hast, dass du Verantwortung für uns übernimmst.